Und aus der Furcht, sozusagen ein besseres Leben zu verpassen, verpassen wir dann das Leben, das gerade stattfindet. Weil wir uns nicht entscheiden und immer Fantasien darüber haben, mit dem anderen Partner ist es besser, in einer anderen Stadt ist es besser, in einem anderen Job ist es besser. Denn es gibt im Grunde nur eine einzige Quelle von Burnout. Und das ist dann, wenn wir Ja sagen und Nein meinen. Egal ob tagsüber bei meinem Chef oder abends mit meinem Partner im Bett, wenn ich Ja sage und Nein meine, habe ich ein Problem.
Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab auferstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit.
Liebe Freunde, willkommen zurück. Wie treffen wir Entscheidungen und schaffen es auch, diese Entscheidungen von innen nach außen zu treffen, um dran zu bleiben und wirklich auch Ergebnisse zu erzielen? Wie funktioniert das Thema glücklich oder unglücklich sein? Warum sind so viele Menschen durch eine scheinbar Kleinigkeit so sehr aus der Mitte heraus und wissen, ihr ganzes Leben dann nicht mehr weiter zu manövrieren? Und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben ein Drama nach dem nächsten und die sagen, ja, ist normal, gehört zum Leben. Was macht die Glücklichen, die Erfolgreichen aus und was unterscheidet die Menschen, die wirklich das erreichen und das aber auch genießen können im Leben von all den anderen? Darüber sprechen wir mit dem mehrfachen Bestseller-Autor Reinhard Herr Sprenger, Mann, der 2 Millionen Bücher zu diversen Lebensbereichen da draußen verkauft hat. Willkommen zurück, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Herr Sprenger, Thema glücklich, unglücklich sein. Ist glücklich sein Chefsache und wenn ja, warum?
Also weder Chefsache noch Glückssache. Ich glaube, Glück im Sinne von, ich lebe ein Leben, mit dem ich einverstanden bin. Ich lebe ein Leben, das ich als sinnvoll erlebe. Und damit meine ich nicht das Zufallsglück, sondern eben dieses bewusste Glück, dass ich sage, dieses Glück oder dieses Leben, das ich lebe, ist von mir gewollt. Die wesentliche Voraussetzung für eine solche Situation ist, dass ich mich nie als Opfer der Umstände erlebe, dass ich nie anfange zu jammern, dass die Dinge manchmal nicht so laufen, wie sie sind. Nicht alles haben wir im Griff in diesem Leben, das ist vollständig klar. Manchmal haben wir Pech und manchmal sind die Dinge einfach auch nicht so angenehm und so perfekt, wie wir uns das gerne vorstellen. Aber ich muss mir immer wieder klar machen, die Situation, wie sie jetzt ist, habe ich gewählt, die habe ich entschieden. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann kann ich sie ändern. Und falls ich sie nicht ändern kann, dann kann ich sie auch verlassen. Ich muss nur bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Und dann muss ich mir wirklich angucken, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, vor dem Hintergrund, dass unser Leben, unser aller Leben ja verrinnt wie Sand zwischen den Fingern. Und diese Entschiedenheit, nämlich zu wissen, das, was jetzt ist, ist von mir gewählt, dafür habe ich mich entschieden. Ich bin nicht Opfer der Situation. Und selbst wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sind, dann kann ich sie ändern. Das ist eine Kraftquelle, die mich nie verlässt.
Also raus aus dem Opferbewusstsein, unabhängig davon Kleinigkeit, Bus soeben verpasst, vielleicht Flugzeug, tut es ein bisschen mehr weh, Portemonnaie, bis zu Frau, Kind, Job ist weg. Auch bewusst zu sagen, okay. Wie sehr hängt Glücklichsein mit Thema Entscheidungen treffen zu können oder nicht zu können? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich erlebe das gleiche Drama, aber es wird zum Glück nicht langweilig. Die kommen nicht in diese Entscheidungsfreiheit raus. Also
das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wenn ich mal, es gibt ein sehr berühmtes Beispiel, Ex-DDR, dann hatte man vielleicht morgens 2 Marmeladen und wenn das ein bisschen Fortschritt gab, dann gab es auch 3 Marmeladen. Dann 89 fiel der eiserne Vorhang und plötzlich hast du nicht 3 Marmeladen und du hast dir gewünscht, dass du ein paar mehr aussuchen konntest, sondern plötzlich hast du 30 Marmeladen. Wird man dann plötzlich glücklich? Nein, dann wird man plötzlich unglücklich, weil du kannst gar nicht 30 Marmeladen essen. Sondern du musst eine Entscheidung fällen. Du musst also dich für 2, 3 entscheiden, wo doch die Lebensmöglichkeit, insbesondere nach 1989, in einer Weise explodiert sind, dass, wie es also historisch vorbildlos ist. Das heißt, wir stehen also jetzt in einer Situation, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben, Viele Menschen sind aber dadurch geradezu gelähmt. Sie gehen gar nicht mehr durch eine Tür durch, sondern stehen vor diesen Türen immer davor, gehen nie wirklich durch. Und aus der Furcht, sozusagen ein besseres Leben zu verpassen, verpassen wir dann das Leben, das gerade stattfindet. Weil wir uns nicht entscheiden und immer Fantasien darüber haben, mit dem anderen Partner ist es besser, in einer anderen Stadt ist es besser, in einem anderen Job ist es besser. Also permanent diese Idee haben, die man heute Fear of Missing Out nennt, FOMO. Ja? Also immer wieder guckt, vielleicht ist rechts und links noch die bessere Alternative. Und dann fehlt es an dieser Entschiedenheit, Ja zu sagen, obwohl ein paar Dinge vielleicht nicht so toll sind, wie ich sie mir idealerweise vorstelle. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt. Manche Dinge sind nicht perfekt, aber ich sage dennoch mit ganzem Herzen Ja, mit klarem Blick auch auf das, was fehlt.
Jetzt gibt es ja sicherlich einige Menschen, die dann sagen werden, woher weiß ich denn, ob das mein Herz oder mein feiger Verstand ist? Wie machen Sie das für sich selbst aus?
Es ist ausgesprochen schwierig, dort eine Unterscheidung zu fällen, die, jetzt bin ich mal ein bisschen nüchtern, in dem Punkt wissenschaftlich einigermaßen belastbar ist. Es gibt keinen Gedanken, der nicht gleichsam eine Gefühlsbegleitung hat als biochemische Sensation. Es gibt auch kein Gefühl, die nicht auch einen Gedanken, also Erfahrung hat, sodass der Mensch also diesbezüglich untrennbar ist. Ich würde grundsätzlich diese Unterscheidung eben nicht machen. Für mein Leben kann ich nur sagen, ich probiere mal ein paar Dinge aus, aber ich lasse mich nicht fortwährend davon irritieren und ablenken, dass ich Fantasien darüber habe, dass das Gras im Nachbarsgarten grüner ist.
Das ist, wenn Sie jetzt sagen, bei jemand steht was, was ich, eine wichtige Entscheidung an. Soll ich den Job nehmen oder nicht? Soll ich meinen alten kündigen oder nicht? Ja, ich habe jetzt einen Mann und eine Frau kennengelernt. Ist eine besondere Anziehung, aber gleichzeitig mit dem eigenen Partner sind der Kids oder ähnliches. Ja, also wie findet jemand in sich die Klarheit? Sagen Sie, geh in den Wald, such dir Stille, schau mal, was du spürst, wenn vielleicht diese ersten kleinen, sind ja auch oft Kindheitsthemen. Ne? Die meisten führen ja nicht eine Beziehung, die sie wollen, sondern meist unbewusst von den eigenen Eltern kennen. Also manchmal sind ja auch irgendwelche Trigger, auf die wir dann draufgehen und dann hinterher merken, oh, ich habe jetzt mein Leben versaut, ohne dass mir das vorher bewusst war, vielleicht in diesen 30 Tagen. Also wie deutet man sowas? Was empfehlen Sie?
Dazu muss ich eine Unterscheidung einführen. Und die ist zunächst einmal für viele Menschen kontraintuitiv. Also das ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen einer Wahl und einer Entscheidung. Bei einer Wahl habe ich Fakten, da habe ich Daten. Da kann ich mir anschauen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das könnte ich theoretisch in einen Rechner reinstecken, da kommt 17 raus. Aha, das muss ich machen. Das ist eine Wahl. Ich wähle also rational die größeren Wahrscheinlichkeiten, die größeren Vorteile. Das ist vergleichsweise einfach. Ja, dann spricht einfach zu viel dafür oder zu viel dagegen, wie auch immer. Bei einer Entscheidung ist das anders. Bei einer Entscheidung, das kann ich am besten exemplifizieren an der Situation Pandemie im März 2020. Niemand wusste, ob wir rechts rumgehen sollten oder links rumgehen sollten. Was ist jetzt hier in der Situation richtig? Du hast keine belastbaren Daten, du weißt es einfach nicht. Und dann bin ich in einer Situation, dass ich vielleicht einen Meter rechts schauen kann, dann biege ich der Weg ab. Weiter weiß ich nicht. Links genauso. Wie ich der Weg nach einem Meter habe, weiß ich nicht. Dann ist eine Entscheidung fällig. Und deshalb muss ich einfach anerkennen, dass es hier keine richtige Entscheidung gibt. Warum nicht? Weil es keine falsche gibt. Und warum das nicht? Weil es kein Paralleluniversum gibt, wo ich meine alternative Entscheidung durchlaufen lassen könnte. Ich erlebe das im therapeutischen Alltag, wo dann Leute sagen, hätte ich doch damals die Monika geheiratet. Wo ich dann sage, naja, vielleicht wärst du mit der Monika ja noch viel unglücklicher geworden. Vielleicht, die Monika war in der Akquisitionsphase auch super drauf, aber später hat das dann ein bisschen nachgelassen oder so etwas. Also, bei einer Entscheidung kann ich nur eine Entscheidung treffen, dann schauen, ob ich mit dem einverstanden bin. Falls ich nicht einverstanden bin, kann ich dann eine neue Entscheidung fällen. Aber ich sollte nicht träumen, dass eine alternative Entscheidung besser gewesen wäre. Das kann ich nicht wissen.
Wundervoll. Was würden Sie sagen, wenn wir, Stichwort Entscheidungen treffen und gleichzeitig Thema glücklich oder unglücklich sein anschauen? Es gibt ja Zahlen, die belegen, dass seit den letzten 10, 15 Jahren Burnout immer mehr steigt, dass sehr, sehr viele Menschen, Depressionen, die Zahlen auch steigen. Jetzt könnte man sagen, natürlich auch die Weltbevölkerung steigt, dann müssen die Zahlen auch nachziehen, aber
Zahl der Psychiater steigt.
Sehr, sehr gut, ja. Gleichzeitig ist es ja überproportional zu dem Anstieg der Weltbevölkerung. Woran liegt das, dass wir heutzutage auf der einen Seite so viele Möglichkeiten haben, auf der anderen Seite aber so viele Unglücksfälle? Oder ist das genau das Problem?
Also ich glaube, eine seriöse Antwort darauf würde viele Gründe nennen. Ich würde aber gerne eher einen Ausweg daraus aufzeigen. Denn es gibt im Grunde nur eine einzige Quelle von Burnout, Stress oder was auch immer. Und das ist dann, wenn wir Ja sagen und Nein meinen. Egal ob tagsüber bei meinem Chef oder abends mit meinem Partner im Bett, wenn ich Ja sage und Nein meine, habe ich ein Problem. Und deshalb muss man sich sehr klar anschauen, dass es nicht die äußeren Rahmenbedingungen sind, die Menschen in den Burnout jagen. Das ist nicht der Fall, weil wenn es nur einen Menschen gibt, der unter denselben Bedingungen nicht in den Burnout fällt, reicht das für Selbstverantwortung ja völlig aus. Und deshalb bin ich auf mich selbst zurückgeworfen und sage, ich muss lernen, Ja zu sagen, wenn ich Ja meine, und Nein zu sagen, wenn ich Nein meine. Das Jein macht mich fertig. Und aus dem Grunde noch einmal, ich glaube, es ist wichtig, dass ich entschieden bin, Entscheidung fälle, dann anschließend entschieden bin und dann nicht darüber fantasiere, dass es irgendwie woanders besser sein könnte. Ja, das ist denn, egal wohin ich gehe, etwas fehlt ja immer. Ja, das ist klar am Perfekten. Und deshalb noch einmal, Ja sagen, Nein meinen, ist die Einführung in die Depression, da sollten wir die Finger von lassen.
Und wenn Sie sich so den Privatbereich anschauen, gibt es da so bestimmte todsichere Punkte, die Menschen auf Dauer definitiv unglücklich machen werden, denen aber sehr, sehr viele verfallen, weil sie das Gefühl haben, naja, da habe ich ja meinen kurzfristigen Kick, auch wenn es vielleicht von Anfang an schon nicht die langfristige Belohnung verspricht. Also was sind so die sicheren Schlüssel für weniger glücklich sein, sondern von diesem unglücklich sein? Was macht Menschen unglücklich? Was demotiviert Menschen auf Dauer?
Das kann ich so grundsätzlich nicht sagen. Ich habe es aber eben schon mal angedeutet. Ich glaube, dass jede Situation, egal welche Lebenssituation, auch eben privat, immer eine leichte Verschmutzung hat. Das heißt, irgendwas fehlt halt immer. Ne? Also das Wetter ist nicht so toll, der Partner altert auch. Ich habe mich damals für Mallorca entschieden und jetzt regnet es da permanent und so weiter und so weiter. Also der Chef war bei dem Bewerbungsgespräch ein wahrer Gentleman, anschließend war er weniger freundlich und so weiter. Also es gibt es, glaube ich, permanent. Und jetzt stellt sich die Frage, schaue ich in der Situation auf das, was fehlt, oder schaue ich auf das, was da ist? Wenn man sich mal so eine Situation von 100% vorstellt und Sie schauen sich mal Ihren Lebenspartner an, dann sage ich jetzt einfach mal so, ohne anmaßend zu sein, 70% ist es in Ordnung mit dem, 30% fehlt an Ihrem Perfektionsideal. Und wir erzeugen aber permanent idealisierte Erwartungen, die wir dem Partner, dem Job und selbst überstülpen und darunter leiden, dass etwas an diesem Ideal fehlt. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, schaue ich auf diese 30%, die fehlen, die also in dieser Partnerschaft nicht möglich sind, oder schaue ich auf die 70%, die möglich sind? Und jetzt würde ich schon sagen, ist man gut beraten, wenn man sagt, ich gebe mein volles Ja, meine volle Zustimmung zu einer Situation, die vielleicht nur 70% ist, aber ich mache 100% daraus, weil ich möchte nicht mehr permanent die Löcher im Käse angucken. Und wenn ich das noch sagen darf, es gibt da lange zurück eine Szene, die das sehr schön auf den Punkt brachte. Es gibt ja heutzutage einen letzten deutschen Philosophen mit Weltgeltung, Boris Becker. Und der hat 1989 mal Flushing Meadow gewonnen, die US Open. Und damals sagte er in einem Interview, du musst dieses Turnier lieben, wenn du hier gewinnen willst. Du musst es lieben, trotz der startenden Flugzeuge über dir. Du musst es lieben, trotz der Affenhitze. Du musst es lieben, trotz der hysterischen Zuschauer und trotz des Betonkessels. So musst du dieses Turnier lieben, wenn du hier gewinnen willst, so wie Jimmy Connors es 18 Jahre lang geliebt hat. Was sagt Becker? Ich kann mich darüber aufregen, dass die Dinge nicht ideal sind. Aber dann hör auf, Flushing Meadow zu spielen. Dann spiel irgendwie Kreisklasse. Ich kann die Netzkante von 92,2 Zentimeter als völlig unzulässige Einschränkung meiner persönlichen Handlungsfreiheit überlegen und sagen, leide. Oder ich sage, it's part of the game. Da geht's jetzt lang. Und dieser Punkt, diese Entschiedenheit, da geht's jetzt lang. Ich habe es gewählt und ich habe es gewählt auch mit seinen Defiziten. Das ist letztlich, glaube ich, auch das, was Gewinner von Verlierern unterscheidet.
Das war sehr, sehr gut auf den Punkt. Vielen lieben Dank. Stichwort Willensfreiheit. Ist das eine Illusion? Viele Menschen verwechseln hier Freiheit und Zufall.
Ja. Also diese Frage hängt eigentlich und lässt sich sehr klar entscheiden. Wir sind alle geprägt von Traditionen, Herkünften. Selbst wenn Sie nicht beispielsweise in die Kirche rennen und nicht an den lieben Gott glauben, dann sind Sie Christ, wenn Sie hier in Mitteleuropa sozialisiert sind die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre. Es geht doch gar nicht anders. Nur ist das, dementiert das die Freiheit? Keineswegs. Warum? Freiheit ist immer Freiheit innerhalb von Beschränkungen. Freiheit bedeutet nicht, alles ist möglich, sondern Freiheit ist auch immer die Wahl innerhalb von Grenzen und es ist vor allen Dingen auch die Wahl der Abhängigkeiten, wenn man dann später seinen Lebensweg plant. Ja, ich kann nicht vollständig unabhängig leben. Deshalb darf man also den Willen, den freien Willen gegen die Freiheit nicht ausspielen, sondern alle Freiheit ist immer Freiheit innen. Und diese Begrenzungen, diese Limitierungen gehören zur Freiheit hinzu. Sonst spricht man nur vom Chaos. Mhm.
Vielen lieben Dank für diese Ideen und Einblicke. Wir kommen zu ein paar Abschlussfragen, wo eine relativ kurze Frage, relativ kurze Antwort ist. Ich habe Sie vor dem oder während des Interviews gefragt, Herr Sprenger, wie alt sind Sie heute? Da haben Sie gesagt, schätz mal. Und dann habe ich gesagt, Anfang 50 und dann sagten Sie 70. Ja. Meine Frage an Sie, was ist das Geheimnis Ihres Glücklichseins? Weil das Glücklichsein sorgt auch dafür, dass die Falten nicht nachziehen oder zumindest nicht so wie bei den anderen Menschen. Also was machen Sie anders oder besser?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur meinen Weg schildern. Aber das, was wir gerade besprochen haben, spielt, glaube ich, eine wesentliche Rolle. Also zum Beispiel diese Entschiedenheit, Ja zu sagen zu dem, was ich gewählt habe, nicht darüber Fantasien zu haben, was nicht stattfindet. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Aspekte. Ich glaube, hinzu kommen Aspekte wie nicht explizit ungesund leben. Das ist deutlich zu unterscheiden von gesund leben. Also mit gesund leben habe ich überhaupt nichts am Hut, aber nicht explizit ungesund leben scheint mir hilfreich zu sein. Sorge für deinen Körper.
Ja, also, wie genau machen Sie das mit nicht ungesund leben?
Also beispielsweise, ich rauche nicht. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich sorge dafür, dass ich hinreichend genug mich bewege. Also ich bewege mich sehr viel, vor allen Dingen auch in der freien Natur. Also Natur ist ja der große Tröster. Und das ist durch eine Maschine in einem Gym nicht zu ersetzen. Ja, ich habe nichts dagegen, aber Bewegung in Natur ist aus meiner Sicht unersetzlich. Und ich glaube, dass kein großer, aber ein lebendiger sozialer Konvoi Freunde, Lebenspartner, Kinder durchaus hilfreich sein kann. Ich freue mich daran, dass ich noch relativ junge Kinder habe, die zwar nicht nur immer toll sind, aber mir auf der anderen Seite immer noch das Gefühl geben, du bist gebraucht.
Sehr, sehr wertvoll hier. Was motiviert Sie heute? Sie haben ja so viel erreicht, wahrscheinlich, obwohl Sie ja ehrgeizig waren, obwohl Sie ja in unserem Vorgespräch, auch Sie sagten da, Abschluss, glaube ich, war das, ne? Da das beste Staatsexamen schlechthin. Und da haben wir diese Parallele gesehen, dass wir beide nach dem Staatsexamen und ich nach meinem BWL-Diplom-Kaufmannsstudium dann erstmal beide nicht wussten, was wir tun sollten, ne, mit dem Leben, aber das Universum hat einen anderen Plan. Also was motiviert Sie heute? Ich meine, Sie haben ja alles erreicht und trotzdem sind Sie weiterhin ein Lernender und ein Lehrender.
Ja, also mich motiviert gar nichts, sehr deutlich. Ich stehe morgens auf, weil der Wecker klingelt, aus. Jede weitere Begründung wäre überheblich. Es ist einfach so. Ich habe einfach die Notwendigkeit, meinen Tag zu strukturieren. Und ich...
Weshalb genau? Weil Sie immer noch so viele Projekte und To-Dos haben?
Nein, weil ich einfach... Also das ist ganz deutlich. Ich möchte nicht morgens um 11 Uhr anfangen, Alkohol zu trinken. Ja, also brauche ich eine Tagesstruktur. Eine Tagesstruktur heißt, ich gehe dahin, wo ich am liebsten bin. Ich spüre eine manchmal zu Tränen rührende Zärtlichkeit für meinen Schreibtisch. Ja, und dort bin ich einfach gerne. Und da sitze ich gerne und schreibe. Wenn Sie da fragen, was sind denn die Gegenstände, da treibt mich schon noch immer wieder Zorn an. Wenn ich sehe, was in gesamtgesellschaftlich in der Politik läuft, zum Beispiel der gesamtgesellschaftliche Wettbewerb um den besten Opferstatus, den wir überall sehen, dagegen kämpfe ich, wenn Sie so wollen. Das wäre vielleicht das Letzte, was ich jetzt so sagen könnte. Das, was ich jetzt noch mache, mache ich eher mit Blick auf die Zukunft meiner Kinder, wo ich gerne ein bisschen optimistischer wäre, als ich heute bin.
Naja, ich meine, Sie nutzen Ihren Einfluss, wir tun das auch. Und deswegen danke Ihnen vom ganzen Herzen, dass Sie bis heute nicht aufgehört haben für die Freiheit, für den Menschen in Ihrer wertvollen Arbeit über Jahrzehnte. Das muss man auch erstmal eine schaffen. Es ist schwer genug, nach oben zu kommen, aber dort dauerhaft seit Jahrzehnten immer wieder ein Bestseller nach dem nächsten rauszubringen, Hunderte von Aberhunderte, Tausenden von Menschen zu inspirieren weltweit. Vielen lieben Dank für Ihr Lebenswerk und vor allem, dass Sie so menschlich geblieben sind und sich das Ganze bewahrt haben, das Ganze nicht zu anstrengend zu nehmen, sondern mit dieser Leichtigkeit des kreativen Erschaffens und Lieben an dem, was Sie tun. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Danke Ihnen auch für Ihre Worte.
Danke.
Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind, und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com/genie.